Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Christus, durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das Wort ist gewiss, und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Amen. Ja, das Amen kam leicht zögerlich. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr damit übereinstimmt, dass das nützlich für die Menschen ist. Ich hoffe, dass nach der Predigt ein deutlicheres Amen kommt. Schauen wir mal. Wir gehen in den Text rein. Das dominierende Thema des Titusbriefes sind die guten Werke. Gute Werke zu tun als Christen. Und wir verlassen in Kapitel 3 das Thema nicht, wie ihr vielleicht gehört habt. Immer wieder wurde von den Werken gesprochen. Die guten Werke, von denen Paulus in Kapitel 2 und auch schon ansatzweise in Kapitel 1 gesprochen hat, die haben eher so den privaten Rahmen abgedeckt unseres Lebens. Die guten Werke in unserem privaten Leben, also christliche Verhaltensweise, wir haben viel über Ehe gesprochen, über Familie, über das geistliche Leben, was du persönlich führst, und das gemeindliche Leben, was wir miteinander gestalten. In Kapitel 3 spricht Paulus weiter über die guten Werke, aber verändert ein Stück weit die Richtung. Es geht nicht um das private Leben, sondern stärker dein öffentliches Leben, dein Leben in der Gesellschaft. Ich hoffe, dass du 6 Tage in der Woche nicht einfach in deinem Bunker sitzt und auf den Gottesdienst wartest, um dich ja nicht irgendwie mit der Welt in Kontakt zu bringen, sondern dass du in der Gesellschaft lebst und dass du ein öffentliches Leben hast und ein nach außen gerichtetes Leben hast. Und nicht einfach nur Gemeinde, Gemeinde, heilig, heilig, Gemeinde, heilig. Wir haben ein nach außen gerichtetes Leben, und auch für dieses Leben findet Paulus Worte und sagt, dein Leben sollte geprägt sein von guten Werken. Und ich denke, dass er das aus diesem Grund tut, weil er hier ein missionarisches Ziel auch mit uns verfolgt. Wenn wir allein nur für uns bleiben, dann erfährt niemand was von der gewaltigen Liebe, die Jesus Christus zu uns hat. Aber wenn wir nach außen wirken, hat das einen missionarischen Aspekt. Und deswegen kann in Vers 8 gesagt werden, dies ist gut und nützlich für die Menschen. Und nicht einfach, dass er am Ende sagt, dies ist gut und nützlich für die Heiligen in der Gemeinde, sondern für die Menschen allgemein. Das bedeutet, das, was wir tun, sollte nicht nur positive Auswirkungen hier in diesem Raum haben, sondern darüber hinausgehen und Einfluss nehmen in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft. Das bedeutet letztendlich, vielleicht warst du froh, dass du nicht Amen gesagt hast, dass jeder von uns ein kleiner Missionar ist. Du missionierst. Deine Worte hört man und deine Taten sprechen manchmal sogar lauter als deine Worte. Wir missionieren. Wir predigen in unseren Taten, wir predigen in unseren Werken. Und es ist nicht spannend, dass an der Stelle, wo Paulus sagt, die Christen agieren ins öffentliche Leben nach außen gerichtet, dass er jetzt nicht anfängt und sagt, such dir irgendwie ein kleines Podest, stell dich irgendwie einfach auf die Straße und jeder soll jetzt Straßenprediger werden. Davor hat ja jeder Angst hier in Deutschland, ja? Verlangt Jesus von mir, wenn ich missionieren und evangelisieren soll, dass ich rausgehen soll auf die Straße und laut predigen soll, so wie das einige machen und einige können und einige auch weniger gut können, ja? Muss ich so krass konfrontativ sein? Das ist doch gar nicht meine Art. Ich bin eher so der Introvertierte, der jetzt nicht so sagt, gerade du brauchst Jesus und wir beide sollten miteinander reden. Es ist spannend, dass Paulus es nicht macht, obwohl er von seiner Persönlichkeit genauso einer war. Der ist in eine Stadt gekommen und hat gesagt, Mensch, hier gibt's doch keine Christen, ich habe viel zu tun. Und dann wurde laut gepredigt und dann haben es die Leute gehört, sie sind zum Glauben gekommen, Wunderheilungen sind passiert, etc. pp. Ihr kennt die Geschichten. Und wenn er die Gemeinde anspricht, sagt er das vorrangig, dass das jetzt nicht alle für jeden unser Job ist. Ist doch spannend, oder? Jeder ist ein Missionar, auch wenn du kein Straßenprediger bist. Aber vielleicht wirst du es, wenn du mutig bist. Das ist aber ein anderes Thema. Jeder von uns ist dazu berufen und befähigt durch den Heiligen Geist, durch Worte und Taten Christus sichtbar zu machen im öffentlichen Leben. Das bedeutet, wenn du morgen früh aufstehst, vergiss nicht, eine Stunde früher, ne, und zur Arbeit gehst, was unter anderem ein öffentliches Leben ist, aber nicht nur das, auch Nachbarschaft ist ein öffentliches Leben, politische Auseinandersetzungen sind öffentliches Leben, alles Mögliche, immer wenn wir in Kontakt kommen mit der Welt, dann sind wir im öffentlichen Leben. Bedeutet das nicht, dass wir sagen, okay, meinen christlichen Mantel, den hänge ich an die Garderobe, der muss sauber bleiben für Sonntag? Sondern wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit in unseren Alltag, wo wir Menschen begegnen, die Jesus noch nicht kennen, und unsere nach außen gerichteten Werke dienen zur Mission. Ich möchte diejenigen ermutigen, die oder stärken darin, wenn du denkst, ich lebe mein Leben in Treue und mache es auch sichtbar, ich bin klar in meiner Sprache und in meinem Handeln, aber ich bin jetzt nicht so der Straßenprediger, dass du nicht in so ein Gefühl kommst, ich mache zu wenig für Jesus. Sowas kann ganz schnell kommen. Ich bin halt nicht derjenige, der irgendwie groß reden kann. Und dann fühlen wir uns im Vergleich zu anderen, also wenn ihr mit Dani zum Beispiel auf die Straßen mal geht, ja, das ist krass, ja. Da kommt ein Typ auf die Straße und umarmt die Welt, ja. Und dann denkt man, oh, Jesus hat mich wahrscheinlich nicht so lieb, weil ich das nicht so kann und mache. Aber das ist von Titus her gar nicht der Punkt. Das heißt nicht, dass sowas nicht richtig ist und nicht seinen Platz hat, aber nicht jeder dient auf der gleichen Art und Weise. Und du kannst, wenn du in Treue deinen Glauben lebst und in Wort und Tat bezeugst, bist du im missionarischen Dienst. Also sei gestärkt, wenn du das tust. Und wenn du es nicht tust, lass dich heute motivieren. Warum missionarisch? Also hier steht das ja gar nicht so explizit, dass unsere guten Taten einen missionarischen Aspekt haben. Und dennoch glaube ich, dass es tief hier drin steckt. Warum sage ich das? Wir hatten das schon einmal in unserer Predigtreihe, dass gute Werke für Paulus keine isoliert menschliche Sache sind. Vielleicht können sich einige noch erinnern. Ich habe erklärt, was ist der Unterschied zwischen humanistischen Werken und biblisch guten Werken. Und wenn ihr den Text gut verfolgt habt, dann sehen wir hier, dass Paulus gute Werke dann als gut bezeichnet, wenn Gott der entscheidende Faktor in deinen Werken, in deinem Handeln ist. Schaut mal, Vers 8, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Also gute Werke entspringen aus einem Leben, aus einem Glauben an Gott. Vorher schreibt er von der Errettung durch Jesus Christus. Und er schreibt von der Erneuerung des Heiligen Geistes. Also die ganze Dreieinigkeit ist in unserem Text drinne und ist am Agieren. Und Gott in seiner Allumfassenheit möchte dich ergreifen und dich zu guten Werken anspornen. Das heißt, wenn du gute Werke tust, dann sollten die Menschen irgendwann auf die Idee kommen, da ist eine Kraft dahinter, eine dreieinige Kraft, die du nicht aus dir allein heraus tust. Du bist nicht einfach Humanist, sondern in dem, was du tust, zeigst du die Liebe Gottes, die Gott dir gegeben hat und weitergibst an deinen Nächsten. Und das sind gute Werke. Und wenn das die Menschen erkennen, diesen Unterschied in deinen guten Werken, dann ist das zutiefst missionarisch. Weil irgendwann kommt vielleicht die Frage, sag mal, Waldemar, warum bist du so? Warum machst du das so und so? Warum sagst du zu diesen Punkten deine Meinung? Warum siehst du das so ganz anders als alle anderen? Warum lästerst du nicht? Warum bist du nicht streitsüchtig? Warum bist du gütig und milde? Warum bist du voller Sanftmut? Und wir werden gleich sehen, dass das nicht selbstverständlich ist. Und dann kannst du sprechen. Und dann hast du missioniert. Wir gehen in Vers 1 und dieser Vers wird uns jetzt am meisten beschäftigen. Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Also hier finden wir diese Idee, dass Paulus beschreibt, dass der Christ in einer Beziehung zur Öffentlichkeit steht und noch viel interessanter finde ich, ein gewisses Verhältnis zur Gesellschaft und zum Staat hat. Das ist ein heißes Thema unter Christen. Wie positionieren sich Christen zum Staat? Welche Autorität hat denn so ein menschengemachter Staat? Ich bin doch Kind Gottes und Jesus Christus ist König. Ja, was will mir hier jemand mit Bundespräsident, Bundeskanzler und was weiß ich, wie die Bürgermeister, was können die mir sagen, wenn ich ein Bürger des Himmelreichs bin? Und die spannende Frage ist, wenn Paulus sagt, erinnere sie an die staatlichen Gewalten und so weiter, ist eine spannende Frage, wie verhalten sich denn Christen dem Staat gegenüber? Es gab in der Kirchengeschichte immer zwei Extreme. Die einen haben Weltflucht betrieben und die anderen haben eine Weltverantwortung gespürt. Die einen haben sich völlig abgekapselt von der Welt, haben gesagt, das ist alles Feindesgebiet. Wenn du da reintappst, dann bist du gleich so kontaminiert und du hast keine Chance. Und die anderen haben gesagt, nein, wir müssen genau da raus und die Welt ist unser Reich, da müssen wir hin, dort müssen wir agieren. Lass uns nicht in Gemeinden treffen, in so einen frommen Clubs, das ist nicht das, was Jesus will, sondern dort müssen wir leben. Und das Interessante ist, jeder hat Jesus auf seiner Seite. Die einen sagen, aber hat nicht Jesus gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt? Und hat er nicht gesagt, ihr seid nicht von der Welt? Dann sagen die, aber er hat auch gesagt, ihr seid das Licht in dieser Welt. Und das Licht darf man ja nicht verstecken. Das Licht muss leuchten. Und er hat zwar gesagt, ihr seid nicht von der Welt, aber ihr seid in der Welt. Und dann sind wir in der Spannung. Wie verhalten wir uns zur Öffentlichkeit, zu unserem Land, zur Welt, zu unserem Staat? Und ich glaube, dass Vers 1 uns eine dreifache Weise zeigt. Das heißt, wir sollen untertan sein, unterordnen. Dann heißt es, er verlässt noch nicht das Thema. Er ist immer noch bei dem Thema. Gehorsam leisten und Gutes tun. Das bedeutet, wenn du dich fragst, in welcher Beziehung stehe ich zu meiner Regierung, zu meinem Land, wo ich lebe, also jetzt hier Deutschland, ja? Dann ist es ein dreifaches. Akzeptieren, reagieren und agieren. Ich akzeptiere, dass es eine Regierung gibt, die von Gott auch eingesetzt ist. Gott hat das nicht vergessen, dass da eine Regierung ist. Ich akzeptiere, dass es diese Regierung gibt und dass sie über mich verwaltet, über mich steht. Das ist für viele Christen schon mal schwierig. Aber es ist eine Wahrheit. Ich akzeptiere es. Das zweite ist, ich übe Gehorsam. Also, ich reagiere. Wenn der Staat uns Dinge aufbürdet, dann ist es meine christliche Pflicht, darauf zu reagieren.
Was ist das zum Beispiel? Ja, wenn du mit dem Auto fährst und da steht 50, dann ist das ein Ausdruck des Staates, was du tun sollst. Und kannst du nicht sagen, ich lebe in der Freiheit der Kinder Gottes. Der Heilige Geist lebt mir und wo der Heilige Geist ist, ist Freiheit 120. Das ist natürlich ein bisschen albern, ja. Aber Steuern, ja, zum Beispiel. Steuern ist ein Streitthema. Wir kommen auch zu dem Punkt, Roswitha. Soll ich Steuern zahlen? Oder darf ich da so ein paar Tricks machen? Darf ich die Steuer hinterziehen, um das Geld, was ich dann rauskriege, für die Mission einsetzen? Für die Diakonie? Paulus sagt, keine Chance. Du bist in der Verantwortung zu reagieren. Wenn da 50 steht, fahr 50. Selbst wenn es niemand sieht. Ich sag nicht, ob ich das immer mache, aber aber das ist die Herausforderung. Wir akzeptieren, wir reagieren und jetzt kommt dieser Aspekt des Agierens. Wir reagieren nicht nur, sondern wir sind proaktiv. Seht ihr das in dem Text? Erinnere sie, staatliche Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Das heißt, dieser Text ist uns gegeben, damit wir uns eben nicht in so ein Schneckenhaus ziehen und sagen, wir haben mit denen da draußen gar nichts zu tun. Sondern wir sind dazu aufgefordert, dass unsere Taten über diese Gemeinde hinaus in die Gesellschaft hineinreichen. Und wenn das nicht in unserem Leben vorhanden ist, dann haben wir dieses Element nicht verstanden und dann sind wir auch nicht Licht in dieser Welt. Weil wir nur Abfall sehen, nur Verdorbenheit und die sind alle ätzend und wir müssen uns von denen abkapseln, das ist alles schlecht. Es ist immer sehr einfach, sich so zu isolieren. Man selber hat immer recht. Ja, die Bibel sagt, seid nicht gleichförmig der Welt. Also es soll schon einen Unterschied geben. Und dennoch, und das ist die Spannung und aus der nehme ich uns nicht heraus, dass wir in unsere Gesellschaft mit unseren Taten hineinwirken sollen. Gottes Wort beruft uns an dieser Stelle nicht zu politischen Revoluzern, ja? Dass wir irgendwie jetzt hier eine politische Bewegung sind, das haben die Apostel auch schon bei Jesus gedacht. Jesus, wann richtest du dein Reich auf, ja? Wann geht's richtig los mit politischen Kämpfen? War nicht sein Thema. Er war kein Politiker. Das ist nicht das, was er wollte, ja? Die Bibel sagt, wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Wir sind Himmelsbürger. Und dennoch entzieht uns diese himmlische Bürgschaft oder Bürgerschaft oder unser Bürgerrecht, Dankeschön, entzieht uns nicht von der Verantwortung im Hier und Jetzt. Die Bibel zeichnet an unterschiedlichen Stellen eine positive Einstellung zum Staat. In Römer 13, 1. Timotheus 2 und 1. Petrus 2. Das sind Texte, die wir jetzt nicht lesen, aber es ist einfach mir wichtig, dass ihr, wenn ihr nachlesen wollt, es wisst, wo das steht. Und dort heißt es, ordne dich unter, zahl die Steuern und bete. Unser Verhalten soll sogar so weit gehen, dass es im Staat als löblich anerkannt werden soll. Wenn der Staat, wenn die Öffentlichkeit uns anschaut, dann sollen sie gute Worte über uns finden. Ist das so? Ist das so? Machen wir einen echten Unterschied? Machen wir einen echten Unterschied in dieser Stadt? Ich stelle einigen Mitarbeitern und Mitgliedern in dieser Gemeinde öfter mal die Frage, was passiert, wenn es diese Gemeinde nicht mehr gibt? Und wenn kein Hahn danach kräht? Und wenn es niemand merkt, dass der Laden dicht gemacht wurde, dann haben wir was falsch gemacht. Dann leuchtet kein Licht, dann war kein Salz aktiv. Es ist gut, dass wir hier uns schulen und in Heiligkeit wachsen. Aber wenn das nicht nach außen dringt, dann müssen wir eine Frage an uns stellen. Denn unser Text sagt uns, diejenigen, die wiedergeboren sind, also neues Leben von Gott empfangen haben, wo der Geist Gottes in ihnen wirkt, die wirken nach außen und tun gute Werke, damit es nützlich ist für die Menschen. Aber wenn wir keinen Nutzen haben für die Welt, dann machen wir was falsch. Und ich habe echt Sorge. Ich habe echt Sorge, dass wir Christen uns irgendwie so einmurmeln und keinen Nutzen haben für die Menschen. Und weil das oft vergessen wird, fängt unser Bibeltext an mit "Erinnere sie". Das ist etwas, was die Christen auf Kreta schon wussten. Aber Paulus muss sagen, erinnere sie. Meine Kinder sind so vergesslich, sagt der Vater im Himmel. Warum tun sie das nicht, was ich ihnen gesagt habe? Erinnere sie daran. Denn sie neigen dazu, ihr Christsein als irgendwie privates Ding zu machen. Ist auch in unserer Gesellschaft auch so gewollt. Glaubenssachen sind Privatsachen, ja. Das wird auch immer wieder gesagt und das sollte uns eigentlich nicht gefallen, wenn so ein Satz fällt. Aber wir sind oft so, dann brauche ich auch nicht anecken. Glaubensdinge sind keine Privatsachen. Das Ansehen der Gemeinde in der Gesellschaft ist kein optionales Ding. Das Ansehen in der Gesellschaft von Christen war sogar ein Merkmal der ersten Gemeinde, oder? Lass uns mal Apostelgeschichte 2 aufschlagen, dort, wo die Gemeinde geboren wurde. Dort heißt es in Vers 44, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens und lobten Gott. Punkt. Und waren nur für sich. Und hatten Gunst beim ganzen Volk. Ja, es ist wichtig, dass wir uns sammeln und dass wir im Glauben wachsen. Dass wir diese Einheit leben. Aber wenn wir es richtig machen, dann hat das Auswirkungen nach außen. Und die erste Gemeinde hatte das als Merkmal. Sie hatte Gunst beim ganzen Volk. Und beachte in Titus 3, Vers 1. Und das ist für mich mit das Heißeste. Erinnere sie, staatliche Gewalten und Mächten untertan zu sein. Ja, Paulus, wäre es hier nicht mal angebracht, ein bisschen zu differenzieren? Wirklich jedem Staat? Jeder Regierung? Das ist eine krass universelle Aussage. Paulus differenziert nicht. Die Regierungen, die dir gefallen, da solltest du dich unterordnen. Und die dir nicht schmecken, da solltest du dich nicht unterordnen. Das ist nicht sein Thema. Und Paulus war ja im Römischen Reich unterwegs und die Römer waren nicht immer nett. Vor allem nicht zu Juden in Jerusalem, die im Bibelkreis sind, und wir gehen ja durch die Apostelgeschichte. Dort sehen wir, wie Paulus in Probleme kommt aufgrund von staatlicher Gewalt, ins Gefängnis geworfen wird und ausgepeitscht werden soll. Und er sagt, ordnet euch diesen Gewalten unter. Paulus, bitte ein bisschen differenzieren. Und schon zur neutestamentlichen Zeit war es ein Thema, welcher Regierung und welchen öffentlichen Ordnungen soll man sich als Christ unterordnen und welchen nicht. Und Roswitha hat es eben gerade angesprochen. Wir gehen mal in Markus 12. Denn Jesus wurde auch schon mit dem gleichen Thema konfrontiert. Denn früher hat man sich auch gefragt, ob man mit seinen Steuern nicht eigentlich eine ungute Loyalität aufrechterhält zu einem Staat. Weil was macht so ein Staat mit dem ganzen Geld, ja? Und dann macht ein Staat auch Dinge, die mir persönlich nicht gefallen. Vielleicht sogar genau gegen meine Überzeugung gehen. Und deswegen habe ich das Recht, die Steuern zu hinterziehen. Und Jesus wurde mit dem gleichen Problem konfrontiert. Also für alle, die noch ihre Steuererklärung machen müssen, Markus 12, 13 bis 17. Dort heißt es, und sie senden einige der Pharisäer und der Herodianer zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Und sie kommen und sagen zu ihm, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist. Und dich um niemand kümmerst. Das bedeutet nicht, dass Jesus völlig so selbstherrlich unterwegs ist. Du kümmerst dich um keine Menschenmeinung. Du hast keine Menschenfurcht. Thema von letzter Woche.
Wir wissen, dass du wahrhaftig bist und dass du dass und dich um niemanden kümmerst. Denn du siehst nicht auf die Person der Menschen, sondern lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Mal kurz Pause. Hört ihr diese Worte? Was die Gegner von Jesus wussten und sich trotzdem dagegen gestellt haben. Das ist hammerhart. Wir wissen, dass du den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Und die hatten keinen Bock, besonders die Pharisäer, es zu geben. Denn es war eine fremde Machtbesetzung der Römer und die wollten ein eigenständiges Land sein, mit eigenständiger Regierung, und fragen Jesus, so, stellst du dich gegen den Kaiser oder nicht? Da er aber ihre Heuchelei kannte, sprach er zu ihnen, was versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, also so eine Münze, damit ich ihn sehe. Sie aber brachten ihn. Und er spricht zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sagten zu ihm, des Kaisers. Jesus aber sprach zu ihm, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Also das hätte niemand gedacht, dass er so intelligent antwortet. Jesus sagt, auch wenn ich mit dem Kaiser bei weitem nicht mit allem übereinstimme, wenn ich sein Geld verwende, dann räume ich ihm das Recht ein, dass er irgendwie was mit mir zu tun hat. Und ich kann nicht sein Geld verwenden, aber dann gegen ihn Krieg führen, steuerrechtlich. Du lebst in diesem Land, das sind die Abgaben, tu die Abgaben, sei treu, sei treu. Glaub daran, dass Gott dich versorgt, du brauchst keine billigen Tricks machen. Aber Jesus gibt hier eine interessante Würze mit hinein, die auch schon Paulus in unseren Text hineingibt, aber hier deutlicher wird. Unser Gehorsam und unsere Untertänigkeit gegenüber dem Staat wird eingeschränkt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Und er setzt da einen Rahmen. Er sagt, ja, du bist in diesem Staat und es gibt jemanden, der über dich herrscht und du sollst gehorsam sein, aber vergiss nicht, es gibt eine Instanz, die über deine Obrigkeit, über deine Regierung steht. Und Paulus gibt uns diesen gleichen Hinweis, dass unsere Übereinstimmung mit unserer Regierung so lange aufrechterhalten bleiben muss, solange es vor Gott und Menschen und Mensch verantwortbare, nützliche und gute Werke sind. Wir sollen gute Werke tun. Das bedeutet, Schlechtes und Gottloses in einer Obrigkeit müssen nicht mitgemacht werden. Wenn eine Obrigkeit und eine Regierung von dir etwas verlangt, was gottlos ist, dann bist du nicht dazu berufen, das zu tun. Als die Apostel ganz zu Beginn, sie hatten Gunst beim Volk. Und als die Apostel ganz zu Beginn in den Knast geworfen werden und ihnen gesagt wird, ihr sollt aufhören, über euren Jesus zu predigen, dann sagen sie in Apostelgeschichte 5,29, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Versteht ihr? Hier gibt es auch Grenzen unserer Untertänigkeit unter dem Staat. Das bedeutet, für uns als Gemeinde ist es wichtig, dass wir ein öffentlich gutes Ansehen haben aufgrund unseres Lebensstils. Okay, soweit? Aber, und damit ist jetzt nicht nur der Staat gemeint, sondern jegliche öffentliche Institution, mit dem wir unterwegs sind, öffentliches Leben im Allgemeinen. Aber unser Text sagt uns gleichzeitig, die Apostel haben es vorgemacht, ja, wir haben ein öffentlich gutes Ansehen, aber nicht um jeden Preis. Und jetzt kommen wir zu einer spannenden Frage. Also diese Predigten kommen ja ins Internet. Ich bin mal gespannt, ob es darauf Reaktionen gibt. Ist es nicht gefährlich, wenn Gottes Gebote mehr Geltung haben als unser deutsches Grundgesetz?
Und diese Frage wird noch kommen, meine Lieben. Die Muslime müssen sie jetzt schon ertragen, aus meiner Sicht zu Recht. Was ist dir mehr wert? Gottes Wort oder das Grundgesetz? Und diese Frage wollen wir nicht gestellt bekommen. Das ist eine heiße Frage, Leute. Und die ist genau damit gekoppelt. Wenn wir hier rausgehen und uns jemand fragt, sag mal, du bist Christ, du glaubst an Gottes Wort, was gilt mehr? Gilt das Grundgesetz für dich als oberste Instanz oder Gottes Gebote? Und das ist eine ziemliche Fangfrage, weil wenn ein Christ treu sein möchte zu Gott, wird er sagen, ja, Gottes Wort, aber dann macht er sich gleich als Staatsfeind damit? In unserem Land noch nicht, weil unsere Verfassung, unser Grundgesetz maßgeblich von dem hier geprägt ist. Aber sowas kann sich ja auch ändern, ja? Und da möchte ich euch einen Hinweis geben. Seid mutig zu sagen, dass Gottes Wort die höchste Instanz in eurem Leben ist. Und ich möchte auch sagen, warum es für jeden Menschen nachvollziehbar sein muss. Denn die subjektiv höchste Instanz unserer Loyalität ist immer und bei jedem Menschen, nicht nur bei Christen, bei jedem Menschen, das eigene Gewissen. Für jeden Menschen gilt es, das ist mein Gewissen, ist meine höchste Instanz. Und von dort aus gehe ich und ordne mich einem Staat unter. Und ich gebe euch zwei Beispiele. Und ich möchte das nicht ausdiskutieren und irgendwie welche Meinungen irgendwie hier jetzt groß machen, sondern einfach nur als Beispiel darlegen. Als Deutsche wurden wir im Jahr 2015 ziemlich stark konfrontiert mit einem omnipräsenten Thema, die Flüchtlinge. Gott segne sie und Gott ermutige sie und begegne ihnen in diesem Land. Und es gab eine Riesendebatte in unserem Land, dass unsere Bundeskanzlerin, also ich möchte jetzt keine Politik treiben, mir geht es um ein Prinzip, dass unsere Bundeskanzlerin für einen nicht geringen Zeitraum unsere Grenzen einfach offen gelassen hat. Ein Verfassungsgericht, das geprüft hat und gesagt hat, was unsere Bundeskanzlerin gemacht hat, war gegen unsere Verfassung. Ich möchte das hier nicht diskutieren, wie ich dazu stehe oder wie ihr dazu stehen solltet. Das ist nicht mein Thema. Merkt ihr was? Dass die Person, die selber unter dem Grundgesetz steht, alle Nase lang sagt, aus Gewissensgründen habe ich das gemacht. Jetzt muss natürlich das deutsche Volk irgendwie in einen Diskurs kommen und überlegen, sollten wir unsere Verfassung vielleicht ändern diesbezüglich oder wie auch immer. Aber das ist nicht mein Thema, wir sind hier keine Politiker. Aber ihr merkt, dass selbst der Boss unseres Landes selber sagt, ich habe mich über das Grundgesetz hinweggesetzt, weil mein Gewissen mir gesagt hat, das ist richtig. Ob du das Käse findest oder toll, das ist nicht der Punkt. Aber hier handelt jemand aus seiner höchsten Instanz des Gewissens und dann wird er mit dem Gesetz des Landes konfrontiert und muss sich dann dazu stellen und positionieren. Und wenn es sein muss, dann die Konsequenzen tragen oder der Staat findet eine andere Lösung und sagt, nee, es war richtig, wir müssen Gesetze vielleicht ändern. Ein anderes Beispiel sind unsere lieben Mitbürger, die für die Homo-Ehe auf die Straße gehen. Ich möchte jetzt nicht über Homosexualität reden. Ich möchte nur einfach den Punkt bringen, dass Verfassungsrichter gesagt haben, die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Ehen, in Anführungszeichen, und den, ich nenne es bewusst, normalen Ehen zwischen Mann und Frau, ist verfassungswidrig. Und warum gehen diese Menschen auf die Straße? Warum demonstrieren sie und warum wollen sie, dass diese Verfassung verändert wird? Niemand steht hin und sagt, ihr seid Verfassungsfeinde. Ihr seid Gegner des Grundgesetzes. Faktisch schon. Aber sie agieren aus ihrer persönlichen Überzeugung. Hier bin ich jetzt einfach mal eindeutig, das halte ich für Käse, ja? Weil es ein ethisches Prinzip ist, was Gott in seinem Wort dargelegt hat. Aber sie äußern ihre Meinung aufgrund ihres Gewissens, aufgrund ihrer Überzeugung und haben keine Angst, es zu sagen. Und sagen offenkundig, mein Gewissen steht
über dem Grundgesetz.
Merkt ihr was?
Darum habe ich überhaupt keine Angst, zu sagen, Gottes Wort gilt mehr, denn mein Gewissen ist gekoppelt mit dem Wort Gottes. Deswegen werde ich nicht kleinlaut. Nein, nein, nein. Gott ist nur Nummer zwei. Erst das Grundgesetz. Grundgesetz bedeutet die Mehrheitsmeinung dieser Nation. Ist die Mehrheitsmeinung dieser Nation der Maßstab meines Handelns? Das ist es für niemanden. Wenn es zu einem großen Teil abgedeckt wird, schön. Aber jeder fängt in seinem Gewissen an. Und die Frage ist, womit füllst du dein Gewissen? Und selbst unsere Bundeskanzlerin, Demonstranten auf den Straßen, sind eifrig dabei zu sagen, aus unseren Gewissensgründen glauben wir, dass das Ding verändert werden muss.
Ich glaube, dann kann ich als Christ auch in einer Nation sein, die zum Beispiel keine Religionsfreiheit erlaubt, sagen, aus meinen Gewissensgründen sage ich, die Religionsausübung muss frei sein. Hier stehe ich und kann nicht anders. Also ist es eigentlich gar nicht, das war jetzt ein langer Exkurs, aber es ist ein wichtiger Exkurs, weil es eigentlich, es wird in unserer Öffentlichkeit viel zu heiß gekochtes Thema. Sind Christen nicht potenzielle Staatsfeinde, wenn es darauf ankommt, dass sie sich auf die Bibel berufen und nicht auf unser Grundgesetz? Ihr habt, denke ich, gesehen, dass alle Nase lang das passiert und mit mehr oder weniger Auswirkungen. Wir haben halt wenig Probleme, wie gesagt, weil unser Grundgesetz maßgeblich von hier geprägt wurde. Okay. Wenn du darüber noch weiter diskutieren möchtest, nicht an dieser Stelle. Okay. Ihr habt eben gerade gemerkt, dass wenn wir im öffentlichen Leben stehen, dass unser öffentliches Auftreten durchaus das Potenzial dazu hat, in heftige Auseinandersetzungen zu kommen, oder? Und darum geht es weiter in Titus 3. Also, du stehst in dieser Öffentlichkeit. Ordne dich unter. Leiste Gehorsam, reagiere, aber agiere auch. Sei proaktiv in diese Gesellschaft hinein. Und wenn du in diese Auseinandersetzung kommst, die durchaus eigentlich an verschiedenen Stellen vorprogrammiert ist, wie sollen wir uns verhalten? Lästere niemand. Sei nicht streitsüchtig. Sei milde. Und erweise an allen Menschen alle Sanftmut. Nicht an meine Geschwister in meiner Gemeinde, sondern an alle Menschen. Es ist klar. Ich bin dazu aufgefordert, vom Wort Gottes her keinen Unterschied zu machen, wem ich wohlgesonnen und liebevoll begegne. Aber das ist der Pastor, dem. Da bin ich voller Sanftmut und Güte, nicht streitsüchtig und so weiter. Schön wär's. Aber meinen Kollegen auf der Arbeit, da differenziere ich. Wer mir wohlgesonnen ist, dem gebe, also so wie es in den Wald ruft, so schallt es zurück, so sagt man es ungefähr, ne? Ich und Sprichwörter. Und das mache ich so auf meiner Arbeit, das ist mein gutes Recht. Gottes Wort sagt uns, no. Du sollst nicht lästern und nicht streitsüchtig sein. Was bedeutet das? In allem, was wir außen wirksam tun, was hier unsere Beziehungen verlässt, sollen unsere Äußerungen in Sprache und Verhalten davon gekennzeichnet sein, dass wir einen respektvollen und keinen provozierenden Stil an den Tag legen. Aber wer stattdessen streitsüchtig, das heißt kämpferisch die Konflikte sucht, und reißerisch anheizt, der wird nichts von Jesus erwarten können, dass er zu ihm sagt, glückselig sind die Friedensstifter. Du sollst eine Meinung haben und sei klar in deiner Meinung, aber in allem nicht lästern, nicht streitsüchtig sein. Such nicht den Konflikt, heiz sie nicht an mit deinen Reden, mit deinem Verhalten. Einige sind nicht dazu geneigt, ihr könnt vielleicht kurz auf Pause schalten, ja, aber einige schon, ja. Die wollen ankämpfen. Und Paulus sagt, lass es sein. Sei klar, aber hör auf, reißerisch zu sein und kämpferisch in die Konflikte zu gehen, denn Jesus sagt, dass die Friedensstifter glückselig sind. Die Friedensstifter sind nicht diejenigen, und das habt ihr ja eben gerade schon ein Beispiel gehört, die immer sagen, ist alles gut, das nicht, sei klar. Aber such, sei klar, aber sei milde und sanftmütig, sei gütig. Denn Sanftmut ist eine Eigenschaft, die der Geist Gottes in uns produzieren möchte. Und besonders in Auseinandersetzungen ist uneingeschränkte Sanftmütigkeit, oder man kann auch übersetzen, das Höchstmaß an Sanftmut, ein Kennzeichen von Jesus. Jesus ist in diese Welt gekommen und ist automatisch in einen Konflikt gekommen. Er sollte getötet werden schon bei seiner Geburt. Er wurde verfolgt. Menschen haben immer versucht, immer wieder ihn kalt zu machen, weil seine Überzeugungen konträr zu der Gesellschaft waren. Er hatte ein sehr öffentlichkeitswirksames Leben. Und schaut mal in Matthäus 12. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Kräfte. Matthäus 12, ab Vers 18. Heißt, und dort sehen wir, wie Jesus beschrieben wird, wie er gewirkt hat. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat, ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird öffentlichkeitswirksam den Nationen Recht verkünden. Er wird nicht streiten noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Jesus kommt zum Ziel. Jesus ist klar in seiner Verkündigung. Jesus ist öffentlichkeitswirksam, wenn er mit den Menschen unterwegs ist, die ihn noch nicht kennen, dann breitet er seine Überzeugungen aus. Aber er streitet nicht, sondern ist gütig und sanftmütig. Lasst uns noch zurück zum Titus gehen und so langsam ins Ende einleiten. Nee, keine Streitsucht, respektvoller Umgang, gütig und sanftmütig sollst du in der Öffentlichkeit stehen. Wie geht jetzt Paulus weiter? Vers 3 bis 5, die ersten Worte. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettet er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Und wenn man das liest, fragt man sich, Paulus, was ist das für ein Sprung? Was ist das für ein Cut? Was ist das für ein Bruch, der jetzt kommt? Du sagst gerade, wie wir unterwegs sein sollen, wie wir in der Öffentlichkeit auftreten sollen, dass unser Leben ein Vorbild sein soll in der Gesellschaft. Warum dieser Sprung? Denn einst waren auch wir unverständlich und gehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierde und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, fast und einander hassend. Was soll das? Warum kommst du wieder mit unserer Vergangenheit? Man kann schnell dazu neigen, wenn man verbunden ist mit Jesus, sich darauf etwas einzubilden. Man kann sich auf seine guten Werke etwas einbilden und meinen, ich bin besser als der andere. Und der andere verdient es gar nicht, dass ich in bedingungsloser Liebe meinem Gegenüber begegne. So wie er sich verhält oder sie sich verhält mir gegenüber, verdient sie gar nicht eine respektvolle und sanftmütige Reaktion. Aber wir sollen in der Öffentlichkeit agieren, in bedingungsloser Liebe vorangehen. Warum? Weil die Menschenliebe Gottes auch uns begegnete, als wir noch ziemlich schräge Vögel waren. Paulus sagt das ein bisschen klarer: Als wir noch Sünder waren, hat Gott uns seine Liebe gezeigt. Als da nichts Gutes zu holen war, ist Gott uns nahe gekommen und hat uns geliebt. Wir sind großzügig, weil Gott uns gegenüber großzügig war. Und hier wird der Begriff der Menschenliebe bezeichnet. Gott ist in seiner Menschenliebe uns gegenüber getreten und entgegengekommen. Und wir finden nur einmal an einer anderen Stelle in der Apostelgeschichte dieses Wort der Menschenliebe. Und das ist eine Stelle, wo einige Leute Schiffbruch erleiden. Und es fängt an zu regnen, es ist kalt und dann kommen Inselbewohner zu diesen Schiffbrüchigen und sie hatten Menschenliebe, eine ungewohnte Menschenliebe und haben ihnen Trockenheit und Wärme gegeben. Ein herrliches, ausdrucksstarkes Bild für das, was uns hier begegnet. Dass Gott uns wie Schiffbrüchige hineinnimmt und es fängt an zu regnen in unserem Leben und er macht ein Feuer an und er trocknet uns ab und gibt uns Geborgenheit und nimmt uns ganz nah zu sich. Wir Christen sind in diesem Brief mindestens 6-mal, meine ich, dazu ermutigt, gute Werke zu tun. Aber wir sind nicht geliebt worden aufgrund unserer guten Werke. Diese Gemeinde ist kein Ort der guten und besseren Menschen. Ist dir das bewusst? Diese Gemeinde ist ein Ort, und andere auch, ist ein Ort, an dem unverständige, ungehorsame, irrende, versklavte, böse, neidische, verhasste und hassende Menschen durch Gottes bedingungslose Liebe gut werden. Bedingungslos liebend werden. Paulus erinnert daran, als du nichts zu bieten hattest, wurdest du geliebt. Und ich möchte mit diesem Gedanken schließen. Diese Begriffe, die Paulus hier in Vers 3 gebraucht, sind ziemlich heftig. Man könnte sich fragen, wer erfüllt diese Liste? Würde sich jemand hier trauen und hinstellen? Ja, unverständlich, ungehorsam, irrend und so weiter, verhasst und hassend. Wir würden sagen, nee, die anderen, aber nicht ich. Beachtet, wer diese Liste schreibt. Das ist der gesetzestreue, fromme und vorbildliche Jude Paulus selbst. Seine Umwelt hätte über ihn dieses Urteil nicht gefunden. Die hätten zu ihm gesagt, der ist fromm, der ist aufrichtig, der ist gerecht, der ist gottesfürchtig. Aber Paulus sagt, wir waren so. Paulus hat die Breite, die Tiefe und die Höhe der unfassbaren Menschenliebe Gottes gesehen. Paulus ist von dieser Breite, Tiefe und Höhe der Liebe Gottes so überwältigt, dass das, was er im Gegenzug in seinem Leben zu bieten hat, für ihn kümmerlich und lächerlich ist. Im Vergleich zu dem, wie Gott liebt, wie Christus lebt, ist das, was Paulus gemacht hat, kümmerlich. Und da vergeht jede Fassade, die wir versuchen aufzubauen. Und die gute Nachricht heute ist, dass Gottes Liebe verhassten Sündern gilt. Gottes Liebe gilt verhassten Sündern. Jemand schreibt, es ist nicht nötig, dass wir vorgeben, besser zu sein, als wir tatsächlich sind. Es ist nicht nötig, dass wir vorgeben, besser zu sein, als wir tatsächlich sind. Die gute Nachricht ist, dass Gott Sünder liebt, Menschen mit einem schlechten Charakter. Seine Liebe reicht sogar zu denen, die sich selbst als totale Versager sehen und sich selbst für das hassen, was sie sind und was sie getan haben. Weil die Bibel die gute Nachricht von einem Gott verkündigt, der wirkliche Sünder liebt, können wir unsere Masken und Selbsttäuschungen fallen lassen und ehrlich mit uns selbst vor Gott werden. Gott liebt nicht diejenigen, die guten Werke getan haben, sondern die keine guten Werke vollbracht haben. Zu denen kommt er
aufopferungsvoll und sagt, du bist hassend und verhasst, aber ich liebe dich. Und Paulus erzählt uns das, damit wir, wenn wir in den Kontakt mit der Welt kommen, den Blick Gottes bekommen und sagen, auch wenn du aus deinen Werken, aus deinen Taten, aus deinem Leben mir gegenüber nicht gut und löblich bist, ich begegne dir mit Menschenliebe. Ich begegne dir mit guten Werken. Gott hat mich zuerst geliebt und darum antworte ich dir mit Liebe.
Ich möchte beten. Herr, es ist so gut zu wissen, dass wenn wir verbunden sind mit dir und der Geist Gottes in uns lebt, dass du uns gebrauchen möchtest über diese Gemeindegrenzen hinweg und dein Licht leuchten lassen möchtest durch uns. Herr, gib uns Mut, dass wir einander lieben und die Menschen, die dich noch nicht kennen, in Liebe begegnen. Gerade die ungehorsam, unverständlich sind, ohne gute Werke, dich nicht kennen, dich verleugnen und wo wir meinen, wir hätten jetzt das Recht, uns dagegen zu stellen, dass wir sagen, nein, ich will dir in Liebe begegnen. Herr, wir wollen dir im Lied antworten, wollen dich verherrlichen und beten und ich bitte dich, wo eine Maske am Zerbröseln ist jetzt gerade, dass sie komplett fallen gelassen werden kann und wir in der Anbetung uns dir nahen und in eine echte Begegnung kommen mit dir. Vater, das tun wir durch den Namen Jesu Christi und in der Kraft des Geistes Gottes. Amen.